Diese Folge ist auch als Video auf meinem YouTube-Kanal verfügbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Das ist wieder eine Interviewfolge und in diesem Falle lade ich insbesondere dazu ein, sich das Video auch auf YouTube dazu anzuschauen, denn wir haben heute einen Uniformträger als Interviewpartner hier. Ich begrüße Oberstleutnant Marcel Bonert in der Funktion Stellvertreter des Bundesvorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir mal über die sicherheitspolitische Lage zu sprechen, sofern das zulässig ist, weil da ja doch das ein oder andere auch nicht mit allen geteilt werden darf. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Hallo Herr Semmelroth und schöne Grüße an die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer.
Herr Oberstleutnant, ich hatte von Ihnen Kenntnis erlangt, als ich auf Social Media so ein bisschen rumgesurft bin. Da habe ich dann irgendwie so ein cooles Interview gesehen. Da dachte ich, Mensch, der sagt nicht nur inhaltlich spannende Sachen, sondern der hat halt auch noch ein Talent, das so zu formulieren, dass man das versteht. Dann hatte ich einfach gedacht, gut, wir haben beide einen Bundeswehr-Background. Ich versuche einfach mal mein Glück und versuche mal einen Interviewtermin zu gewinnen. Das hat dann alles auch hervorragend geklappt. Und von daher ganz herzlichen Dank. Was mich im Prinzip interessiert, ist Folgendes. Mein Podcast wird primär von Unternehmern und Unternehmerinnen gehört. Und wir haben ja ohnehin schon immer diese Aufgabe, Unsicherheit zu managen und irgendwie die Zukunft zu gestalten. Jetzt ist es so, jeder hat so ein bisschen Plan und ein bisschen Einfluss auf sein Businessmodell. Dann habe ich den Markt, dann habe ich den Wettbewerb, dann habe ich aber vielleicht auch die Steuern und die anderen gesetzgebenden Instanzen. Aber wir haben ja jetzt latent im Hintergrund auch immer wieder das Gefühl, da kommt noch eine andere Bedrohungs- und Aussituation auf uns zu. Und darüber würde ich gerne heute mal drüber sprechen. Stichwort vielleicht Drehscheibe Deutschland, Drehscheibe Europa. Am Ende haben Sie dazu ja schon einiges in den Interviews, die ich im Vorfeld gesehen habe, gesagt. Mhm. Vielleicht können Sie einfach mal übernehmen und so sagen, okay, wir gehen aktuell von folgendem Szenario aus und dann würde ich vorschlagen, tasten wir uns einfach mal daran.
Ja, das ist in Ordnung. Wir haben natürlich den Druck jetzt ganz schön hochgehalten, wenn Sie sagen, dass ich das so toll erklären kann und so. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Also danke auf jeden Fall, dass ich die Möglichkeit habe. Genau, ich fange ganz kurz auf der hochpolitischen, strategischen Ebene an und dann können wir aber relativ schnell zum Konkreten. Wir haben seit Russland die Ukraine überfallen hat, tatsächlich eine Zeitenwende, die wir erleben. Ja, also etwas ganz Grundlegendes, das sich nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für uns als Gesellschaft hier wandeln wird in den nächsten Jahren. Der Bundespräsident hat es sogar als Epochenbruch bezeichnet, was nochmal ein bisschen eindringlicher ist. Also das Leben, was wir in den nächsten Jahren leben werden, wird mit dem, was vor 2022 der Fall war, nicht mehr so viel zu tun haben. So, und warum ist es so? Russland hat hier gezeigt, dass es massive Expansionsbestrebungen hat und möchte die Weltordnung ändern. Die Bundeswehr war 30 Jahren war die im Auslandseinsatz unterwegs und die ist jetzt eine Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Das heißt, wir stellen uns auf ein ganz anderes Bedrohungsszenario ein. So. Und was wir militärstrategisch da jetzt aufsatteln müssen, ist eine Möglichkeit, eine Bedrohung, eine Eskalation an der Ostflanke, so sie es geben wird, auch etwas entgegenzusetzen. Ne? Und dafür gibt es, Sie haben es gerade schon genannt, die sogenannte Drehscheibe Deutschland oder die nennen es auch den Host Nation Support oder das Ganze gepackt in den Operationsplan Deutschland, in dem die neue geopolitische Situation und die Bedrohungslage versucht wird, in einen Plan zu packen, der gesamtgesellschaftlich und gesamtstaatlich verantwortet wird und umgesetzt wird, sodass wir im Falle einer Eskalation, und es gibt Indizien dafür, dass Russland mit der Ukraine nicht zufrieden sein wird, sondern in den nächsten Jahren auch auf NATO-Gebiet zielt, mit denen wir dann in der Lage sein werden, dort vernünftig und zügig zu reagieren.
Ja, reagieren ist ja jetzt so, der ein oder andere, ich habe ja aufgrund meiner Kontakte da immer noch zu der aktiven Armee und meiner Reservistentätigkeit auch ein paar Informationen, auch aufgrund meiner höheren Vertraulichkeitsstufe, die man jetzt nicht so offen hier darlegen kann, wobei Ihre vermutlich deutlich höher ist als meine. Aber was ich tatsächlich in den Gesprächen schon mitbekommen habe, ist, dass man ja grundsätzlich davon ausgeht, dass wenn es zum Kampf käme, der nicht auf deutschem Boden stattfinden wird, sondern eher Richtung Osten, und jetzt sieht der normale Bürger aus meiner Sicht natürlich die Politik, die plötzlich sagt, wir haben jetzt also Geld ohne Ende, wir bauen die Infrastruktur auf und wir holen diese ganzen Versäumnisse der Vergangenheit auf. Aber ich glaube, man muss das Ganze ja noch mal ein bisschen anders betrachten. Teile der Brücken müssen ja auch modernisiert werden, damit wir eventuelle Truppentransporte von der Küste Richtung Ostflanke sicherstellen können. Vielleicht ist das aber auch nur meine Interpretation. Sagst du noch mal, wie Sie die Situation sehen?
Ist völlig richtig. Also wir können tatsächlich mal in diesen Operationsplan Deutschland, der ganz vieles von dem beinhaltet, was Sie da gerade schon gesagt haben, so ein bisschen einsteigen. Also zunächst mal, das ist ein gesamtstaatlicher Plan zur Verteidigung der territorialen Integrität dieses Landes. Ja, das ist ein Plan, der über 1000 Seiten hat, der in verschiedenen Iterationen regelmäßig aktualisiert wird. Wir müssten jetzt gerade so mit der dritten Iteration beginnen. Und da wird im Grunde die, also zum einen der Aufmarsch eigener Kräfte in unserem Land, der Durchmarsch Alliierter durch unser Land und die zivil-militärische Zusammenarbeit in diesem Plan geregelt. Der wird zwar in der Bundeswehr geschrieben, federführend, ist aber ein Plan, der die gesamte Gesellschaft und den gesamten Staat betrifft. Bedeutet also, Bund, Land, Kommune wird betroffen sein. Und es werden aber auch zivilhoheitlich und zivilgewerbliche Akteure umfangreich mit eingebunden sein müssen. Und warum? Das ist etwas, was Sie schon gesagt haben. Im Falle einer Eskalation an der Ostflanke. Ja, also wir reden hier von einem potenziellen Angriff von Putin auf NATO-Gebiet. Ja, und das Baltikum, das schon konkret verbal durch Putin oder Russland bedroht wird, ist NATO-Mitgliedstaat. Und wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, also Estland, Lettland, Litauen sind NATO-Mitgliedstaaten, wenn ein NATO-Mitgliedstaat angegriffen wird, dann gilt der Artikel 5 des NATO-Vertrages der Bündnisfall, dann sind alle anderen Staaten verpflichtet, diesem Land, das angegriffen wird, beizustehen. Und damit sind wir als Deutschland ebenfalls NATO-Staat natürlich mit drin. So, und die grundlegende Situation, Sie sagten es gerade, ist eine andere als im Kalten Krieg, wo wir Frontstaat waren. Ja, da verlief eine Grenze von Nord nach Süd durch unser Land. Der Warschauer Pakt auf der einen Seite, die NATO-Staaten auf der anderen Seite. Und im Falle einer Eskalation wären wir hier mittendrin gewesen, mitten an der Front von Beginn an. So, und wenn wir auf die Lagekarte schauen, dann ist Deutschland das Herz Europas. Wir sind im Grunde von Freunden umzingelt. Wir haben Polen, die Ukraine und dann Russland. Das ist alles nicht besonders weit weg. Wenn es zu einer Eskalation kommt, müssen NATO-Kräfte, die sich westlich von uns befinden, durch unser Land, um eine Ostflanke verstärken zu können. Ja, das heißt, ich sagte es gerade, der Aufmarsch eigener Kräfte der Bundeswehr, das ist ein Teil des Operationsplans Deutschland. Also wir hier innerhalb unseres Landes arrangieren uns und schauen, welche Truppen auf welchen Leitkorridoren, wie wir das nennen, sich Richtung Ostflanke bewegen. Aber dann müssen wir in der Lage sein, sehr, sehr umfangreich Alliierte durch unser Land zu geleiten. Ja, und die machen dann tatsächlich über Monate unser Autobahn-Schienennetz, unsere Häfen, Flughäfen dicht. Das kann man kontrastverschärft schon so sagen, weil sie mit hunderttausenden Soldatinnen und Soldaten und mit zehntausenden Gefechtsfahrzeugen sich durch unser Land von West nach Ost bewegen werden. Und was ganz wichtig ist, und hier kommen wir vielleicht auch ein bisschen mehr in den Bereich, der unternehmerisch dann interessant und relevant wird. Wir sind als Land in dem Augenblick, wo alliierte Kräfte unsere Grenze überschreiten, für diese Kräfte verantwortlich und sind es so lange, bis sie diese Grenze dann wieder überschritten haben. Also in dem Augenblick, wo sie zum Beispiel an der französischen Grenze auf deutsches Gebiet kommen, sind wir für den Host Nation Support, für deren Versorgung zuständig und das alles so lange, bis sie möglicherweise an der polnischen Grenze dann wieder unser Land verlassen. Und was bedeutet das? Nicht nur, dass wir Autobahnen, Schienen und so weiter zur Verfügung stellen, sondern es geht hier um eine umfassende Versorgung. Ja, es gibt sogenannte, wir nennen das Immediate Staging Bases oder Convoy Support Center, die es sehr umfangreich geben muss in unserem Land. Und die werden dort Elektrizität brauchen, die werden Instandsetzung brauchen. Da wird Sanitäreinrichtungen werden da notwendig sein. Da müssen Hubschrauberlandeplätze sein. Das muss gesichert sein, auch gegen Drohnen. Es wird dort Elektrizität benötigt. Man muss dort verpflegt werden und versorgt. Man muss dort untergebracht werden können. Man muss dort Stellflächen haben für Fahrzeuge und so weiter. Das müssen wir als Land alles leisten. Das kann die Bundeswehr nicht alleine, sondern wie ich es vorhin schon sagte, und das ist Phase 3 oder die dritte Säule dieses Operationsplans Deutschland, all das unter maximaler ziviler Abstützung, denn die Bundeswehr wird in sehr großen Teilen mit ihren professionellen Soldaten sich schon Richtung Ostflanke bewegen und gar nicht mehr hier im Land verfügbar sein.
Ja, jetzt haben Sie das ja mal eben so skizziert und das klingt ja jetzt für jemanden, der das jeden Tag macht, alles so logisch, das müssen wir alles so machen. Aber tatsächlich, glaube ich, gibt es einige, die hier zuhören, die jetzt selber auch nicht gedient haben und vielleicht gar keine Affinität im Hinblick auf Militär und so weiter entwickelt haben und sich deshalb das gar nicht so vorstellen können. Ich bin ja damals eingezogen worden, 1999, immer noch unter dem Dogma Heimatschutz. Und dann haben wir uns ja diesem erweiterten Aufgabenspektrum genähert und haben uns dann mit diesen ganzen Auslandsaktivitäten da befasst. Aber damals zum Beispiel, auch im Zuge dann meiner Offiziersausbildung, war es ja auch so, wir haben uns Brückensprengpläne angeschaut. Wir haben uns Flussverläufe angeschaut, wo einfach schon im Vorfeld konkret erkundet wurde, wo könnte ein Panzer den Fluss, zum Beispiel die Oder, überhaupt überqueren und wo ginge das nicht, um da auch zu wissen, wo kann ich entsprechend eigene Kräfte einsetzen, wo muss ich eventuell aber auch mit anderen Kräften rechnen und wo ist es einfach aufgrund des natürlichen Flussverlaufes undenkbar. Jetzt geht das Ganze ja deutlich weiter. Jetzt habe ich ja eine multinationale Abstimmung und damit ja auch ein hohes Konfliktpotenzial, wenn jede Alpha-Nation sagt, wir haben auch einen Plan. Das heißt, auch wenn man sich alle unter diesem Deckmantel NATO ja in irgendeiner Form auf eine Zusammenarbeit verständigt, bleibt ja das nationale Interesse immer noch relevant und jeder will vielleicht nicht zu viel bezahlen, gleichzeitig möglichst wenig mit dem Konflikt aktiv zu tun haben und ist froh, wenn es andere machen. Wie läuft denn da so im Hintergrund allgemein so die Abstimmung? Also insofern, wie ist das da? Sind die jetzt alle auf einmal offen und sagen, okay, und vielleicht gibt es auch schon erste Erkenntnisse, wie die Allgemeinbevölkerung darauf reagiert, weil wenn man jetzt so als Laie die Presse liest, dann wird immer gesagt, ja, Bundeswehrfahrzeuge legen, hier wird er den ganzen Verkehr lahm und so weiter und heute meckern sie alle und irgendwann werden sie alle froh sein, dass sich da schon mal vorher einer Gedanken gemacht hat, aber das ist ja immer so. Von daher, wie beurteilen die Fachleute die Situation, was gibt es im Hintergrund, was der eine oder andere vielleicht noch gar nicht weiß?
Ja, jetzt haben sie natürlich so viele Themenfelder angerissen, dass ich gleich von ganz vielen Seiten da ganz viele verschiedene Perspektiven reinbringen könnte. Vielleicht fange ich mal an mit dem, was Sie eingangs gefragt haben, wie so die internationale Zusammenarbeit ist. Also ich sag mal, es gab verschiedene Möglichkeiten, Weckrufe zu hören für die NATO, für Europa und so weiter. Das ist, als 2008 eine russische Invasion kurzzeitig in Georgien stattgefunden hat, war das schon ein Indiz dafür, dass es vielleicht alles nicht so friedlich und so diplomatisch in den nächsten Jahren zugehen wird, wie wir das uns alle erhofft haben. 2014 mit der Annexion der Krim war ein erneuter Weckruf, der aber auch am Ende mehr oder weniger in vielen Gesellschaften dazu geführt hat, dass da dann doch wieder der Snooze-Button gedrückt wurde. Und das war dann 2022 dasselbe. Ja. Februar 2022, Vollinvasion der Russen in der Ukraine. Das hat hierzulande zu der Zeitenwenderede des damaligen Bundeskanzlers Olaf Scholz geführt, die tatsächlich historisch war. Und wir haben jetzt erwartet tatsächlich, dass es ein gesamtgesellschaftliches Aufwachen geben wird. Das gab es dann kurzzeitig. Dann gab es Mitte des Jahres 2022 noch ein Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro. Und danach war die Bundeswehr mehr oder weniger wieder auf sich allein gestellt. Und man ist so ein Jahr später wieder politisch in den alten, ich sag mal, Modi operandi gewesen. Ne? Man ist sozusagen wieder in seine Routinen zurückgekehrt. Und wenn wir da auch als Bundeswehrverband, der durchaus auf der bundespolitischen Ebene sehr viel Einfluss nehmen kann, dort unterwegs waren, dann haben die mal gesagt, naja, wir verstehen das ja, aber sie müssen eben auch verstehen, es gibt ja noch andere wichtige Bereiche, es gibt Bildung, es gibt Kultur, es gibt Entwicklungshilfe. Und jetzt, wie will man das Menschen erklären, dass wir jetzt so viel hier ins Militär stecken? So, und wir haben damals schon immer gesagt, diese 100 Milliarden Euro, ich meine, das ist eine Zahl mit 11 Nullen, da muss man erstmal, die muss man sich erstmal vorstellen können, dass die aber letztlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, weil die Bundeswehr eben massiv runtergewirtschaftet wurde über diese 30 Jahre Auslandseinsätze. Wir waren dort in Kontingenten, in Einsätzen unterwegs, die auch teilweise sehr scharf waren, Stichwort Afghanistan, teilweise Mali. Aber das ist etwas, was immer noch unter dem Stichwort Friedensdividende begleitet wurde, wo man dann eben die Wehrpflicht ausgesetzt hat, wo man der Bundeswehr weiter Geld entzogen hat und das immer so hat vor sich herumdümpeln lassen. Und das ist jetzt wirklich nicht mehr möglich. Das Aufwachen, Sie sagten es ja auch gerade, ist im Grunde im Februar 2025 erst erfolgt, als nämlich die Eskalation zwischen Trump und Zelensky im Weißen Haus erfolgte und wir dann, kurz bevor die neue Regierung dann tatsächlich installiert war, die 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur bekommen haben, die auf all das einzahlt, was wir gerade im Operationsplan Deutschland besprochen haben, ja. Straßennetze, Schienennetze, Military Loading Classes, ja, können Panzer überhaupt über diese Brücken fahren und so weiter. Und zum anderen, diese de facto Aussetzung der Schuldenbremse für die Bundeswehr, die uns jetzt im Grunde finanziell enorme Möglichkeiten gibt. Wenn ich in den Koalitionsvertrag schaue und da die Überschrift, ich weiß gar nicht, Wohlstand für alle war es, glaube ich, lese, dann frage ich mich aber doch wieder, ob wir wirklich der Bevölkerung hier schon reinen Wein einschenken. Ja, denn ich bin fest davon überzeugt, dass all das, was wir jetzt militärisch voranbringen, was notwendig ist, denn auch das sagte Olaf Scholz mal in einer Phase, wo er dann doch mal wieder eher pro-Bundeswehr war. Er sagte, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und das ist schon etwas, das man durchaus über allem sehen sollte. Wer jetzt aber glaubt, dass wir das alles auf Vordermann bringen können in der Bundeswehr, ohne dass in anderen Bereichen gekürzt wird, der täuscht sich. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren gesellschaftlich keine Veränderung erleben werden, wenn wir das Militär massiv hochrüsten. Und das wird passieren, das muss passieren. Wir ich sage mal, unsere Analysten gehen davon aus, dass 2029 Russland in der Lage sein wird, einen sogenannten großmaßstäblichen Krieg zu führen. Ja, also derjenige, der sich Illusionen macht und sagt, naja Mensch, die kommen da gar nicht weiter, oder wir hatten jetzt ja kürzlich diese Operation Spinnennetz, wo da einfach mal ein Drittel der russischen, strategischen Luftflotte irgendwie vernichtet wurde. Das sind alles, ich sag mal, gute Signale pro Ukraine. Aber Russland hat jetzt schon 500.000 Soldaten mehr als bei Kriegsbeginn. Russland möchte hochrüsten und wir gehen davon aus, dass Ende des Jahres diese Zahl erreicht sein wird, auf 1,5 Millionen Soldaten. Russland investiert 40% seines Haushaltes in Kriegswirtschaft. Russland will 220 Brigaden aufbauen. Wir in Europa haben zusammen mit der Ukraine nur 160 Brigaden. Ja, und in Russland sind diese Brigaden übrigens kampferfahren. Die Bundeswehr, ich glaube, wir haben um die 7000 Gefechtsmedaillen in der Bundeswehr verliehen. Also haben ungefähr 7000 Soldatinnen und Soldaten gehabt, die wirklich in Gefechten waren. Von der ist wahrscheinlich inzwischen die Hälfte entlassen. Das ist unsere Kampferfahrung real, die wir in der Bundeswehr haben. Ja, und das sind, ich sag mal, mehr Scharmützel als das, was ich gerade als großmaßstäblichen Krieg bezeichnet habe. Also über viele Monate etwas, das tatsächlich in der Kampfzone an der Front irgendwie stattfindet. Also es ist schon etwas, was man ernst nehmen muss. So, und wenn wir jetzt nochmal, das sagten Sie auch gerade, oder fragten Sie gerade, auf das schauen, was wir von unserer Bevölkerung erwarten sollten, dann ist es zum einen, dass sie eben Verständnis dafür hat, dass wir mehr Geld in unsere Streitkräfte investieren müssen. Ich verstehe, dass das per se nicht schön ist. Ich könnte mir auch was anderes vorstellen, selbst wenn ich Soldat bin, ja. Aber es gibt natürlich auch ein schöneres Leben, was friedlicher ist und wo man Geld für andere Dinge hat. Nur die Zeiten sind eben, wie sie sind, und die Realitäten sind, wie sie sind. Und wir müssen Bevölkerung, ich sag mal, das Verständnis dafür abbringen, dass wir diese Dinge, die im Operationsplan Deutschland laufen müssen, auch geübt werden. Ja, und dass nicht jedes Mal, wenn eine Fahrzeugkolonne sich durch unser Land bewegt, dann irgendwo bei Social Media Videos auftauchen, wo Leute sagen, wir provozieren schon wieder die Russen und der Krieg beginnt jetzt und Dritter Weltkrieg und keine Ahnung, ne, eine Medienkompetenz, ein Verständnis dafür. Das wäre tatsächlich etwas, was sehr, sehr wünschenswert wäre für diese nächsten Jahre. Denn es geht natürlich auch um den Schutz unserer Bevölkerung und der Bevölkerung der Länder, die NATO-Mitglied sind. Wichtig vielleicht auch noch, weil Sie gerade die Einigkeit der NATO angesprochen haben. Ich hatte von dem Epochenbruch gesprochen, den der Bundespräsident auf den Februar 2022 gemünzt hat. Also dieses Wort hat er für diese Situation dort genutzt. Er spricht jetzt von einem doppelten Epochenbruch. Und damit meint er eben nicht nur Russlands Überfall auf die Ukraine, sondern er meint auch die Erosion der transatlantischen Beziehungen. Denn es gibt zumindest einen Staat in der NATO, von dem wir uns derzeit nicht ganz sicher sein können, ob er, wenn der Artikel 5 der NATO, des NATO-Vertrages ausgerufen wird, ob er dann vollumfänglich dabei ist. Und das sind die USA. Ja. Da gibt es, ich sag mal, Mixed Signals. Wir wissen einfach nicht, ob das ein verlässlicher Partner ist. Der Operationsplan Deutschland und auch die Pläne der anderen NATO-Staaten, aus denen ja bestimmte Ableitungen über eine Stärke der Bundeswehr und so weiter vorgenommen werden, der beruht zu einem knappen Drittel, sogar ein bisschen drüber, auf US-Kräften. Ja, die USA sind der wesentliche Truppensteller und auch der wesentliche Geldgeber in der NATO. Nur, ich meine, jeder kennt die Äußerung von Trump und seiner Administration, wir sind uns eben nicht sicher, ob die USA fest an der Seite eines jeden NATO-Staates stehen, wenn es dann mal so weit kommt. So. Ansonsten nochmal insgesamt auf die NATO, also jedes Land schreibt derzeit, ich sag mal, was Äquivalentes zu diesem Operationsplan Deutschland für den jeweiligen Staat, zumindest hier in Europa. Und das wird natürlich auch miteinander gematcht. Das ist wahnsinnig kompliziert. Man muss dort auch planen, auf der Arbeitsebene. Da funktioniert es und da sind sich die Soldatinnen und Soldaten, zivilen Angehörigen der Streitkräfte auch bewusst, dass es alternativlos ist und wir da zügig vorankommen müssen. Und nochmal, wir müssen das immer wieder testen, immer wieder in kleinen Maßstäben üben, damit, wenn es dann wirklich so weit kommen sollte, dass wir dann in der Lage sind, halbwegs vernünftig das auch zu gewährleisten und dann nicht ins Stocken zu geraten.
Ja, ich hatte gerade, weil Sie das ansprachen, diese Unzuverlässigkeit oder sagen wir mal die ungeklärte Zuverlässigkeit der USA, weil die ja im Raum schwebt. Ich hatte gerade ein Interview gelesen, ich glaube, es war der Generalinspekteur, der sagt, er war gerade selber wohl wieder drüben und hat da nochmal über die Stationierung von Tomahawk-Raketen gesprochen, um diese 2.500 Kilometer Distanz eventuell überbrücken zu können. Und er hat ja gesagt, es gäbe in seinen Augen aktuell keine Gründe, an der Zuverlässigkeit der Partnerschaft zu zweifeln. Wobei das natürlich auch immer so ein bisschen politisch ist. Den anderen Aspekt, den Sie genannt haben, der passt eigentlich perfekt. Heute Morgen hat mir jemand ein Dokument zugespielt. Ich finde es deshalb spannend, weil der ja nicht wusste, dass wir heute unser Interview haben. Aber beispielsweise habe ich heute Morgen von jemandem aus diesen Kreisen ein Dokument bekommen. Das sind 32 Seiten. Das ist in Schweden in den Umlauf gebracht worden. Das heißt, in case of crisis or war. Es ist to all residents of Sweden ausgestellt. Und es beinhaltet, wenn ich jetzt nur mal hier die Agenda aufrufe, und das mal eben übersetze, weil das Ding ist in Englisch überschrieben. Wie bereite ich mich zu Hause entsprechend vor? Wie führe ich eine Evakuation richtig durch? Wie stoppe ich Blutungen? Und da sind also eine ganze Menge Punkte drin, wo man sich denkt, okay, gut, wir haben ja im Prinzip, wenn man das Ganze auf europäischer Ebene sieht, alle die gleiche Ausgangssituation. Das heißt, wir haben den Aggressor und wir haben den Rest. Und der Rest ist aber unterschiedlich offen in der Außenkommunikation, weil wir die Schweden jetzt irgendwie jeden Haushalt schon mal informieren und sagen, wir geben euch schon mal grundsätzliche Informationen. Die Anleitungen sind ja sehr detailliert, wenn man sie liest. Wird ja in Deutschland immer noch so ein bisschen damit zurückgehalten, umgegangen. Wie ist da der Plan? Ist das
ich kann immer wieder nur sagen, Politik in Annahme einer militärskeptischen Gesellschaft. Das ist im Grunde meine Antwort. Politik in Annahme einer militärskeptischen Gesellschaft. Wenn die Zahlen... Und diese mittlerweile relativ eindeutig sagen, dass so ein 2/3 unserer Bevölkerung absolut pro Bundeswehr, pro Streitkräfte, pro Veterantag, pro Wehrpflicht, pro, ich weiß nicht, pro finanzielle bessere Ausstattung der Bundeswehr und so weiter sind. Ja, aber man hadert hierzulande natürlich aufgrund unserer Historie, aufgrund der dunklen Zeit des Nationalsozialismus damit, militärische Themen zu sehr an unsere Bevölkerung ranzulassen. Nun haben Sie dieses Dokument genannt. Es gibt den... bei uns, ich will nicht sagen, es etwas Äquivalentes, es gibt bei uns zumindest auch etwas Ähnliches, und zwar das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, so eine Checkliste rausgebracht, wo drin steht, was jeder von uns so 10 Tage lang bei sich zu Hause gewährleisten müsste. Ja, denn dieses Bild vom vollversorgten Staatsbürger, das wir ja jetzt über 80 Jahre lang, sage ich mal, eigentlich ganz gut in unserem Land hinbekommen haben, das ist nicht mehr aktuell. Im Falle einer Aktivierung der Drehscheibe Deutschland wäre eben nicht jedem sofort durch irgendwelche Unterstützer in unserem Land hier geholfen. Denn diese Drehscheibe neben zivil-gewerblichen Abstützungen stützt sich auf, wie es gesagt hat, auf zivil-hoheitliche Bereiche. Also Bund, Land, Kommune, Feuerwehren, Malteser, Arbeiter-Samariter-Bund, Polizei, Katastrophenschutz, you name it, die sind alle in irgendeiner Art und Weise in diesen Plan eingebunden. Und zu glauben, wir haben hier einen großen Blackout zum Beispiel, das sind ja realistische Szenarien, dass auch Angriffe in diesen Feldern auf unser Land erfolgen, auch wenn die Front hier nicht ist. Desinformation, Sabotage, Spionage, Cyberangriffe, die laufen jetzt schon. Aber das ist ja ein Szenario, ein Blackout oder ein Brownout, also regional begrenzter Blackout, dass wenn wir sowas haben, hier eine Stunde später bei jedem vor der Tür die Feuerwehr steht und irgendwie Wasser überreicht und irgendwelche Elektrizität-Generatoren oder so, das ist ein falsches Bild. In dieser Checkliste vom BBK, die kann man googeln, ist eine, glaube ich, 10-Seiten-PDF, da ist eben beschrieben, dass man ein bisschen Medizin, ein Radio, Batterie, eine Taschenlampe und so weiter bei sich zu Hause haben sollte. Nur, das merke ich auch bei Vorträgen immer wieder, Menschen wissen das halt nicht und sind dann ganz überrascht und schreiben das mit. Wir brauchen Multiplikatoren auf höchsten politischen Ebenen, die das offensiv Richtung Gesellschaft tragen. Ja, wir versuchen das als Bundeswehr an allen oder auch als Bundeswehrverband an allen Stellen und Ecken. Aber wir brauchen einen Bundespräsidenten, Politiker, gerne auch, ich sag mal, ein paar VIPs oder Stars, die mit diesem Thema offen umgehen und das nach außen tragen. Vielleicht klappt es am Veterantag. Wir haben am 15.06. dieses Jahr erstmal einen nationalen Veterantag, wo wir versuchen, Bundeswehrgesellschaft enger zusammenzubringen, die Box oder Blackbox Bundeswehr ein bisschen mehr zu öffnen und wechselseitig vielleicht auch Vorurteile abzubauen, um solche Themen, ich sag mal, einfach selbstverständlicher zu machen und Menschen so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, auch zu glauben, dass Soldaten irgendwie alles Psychopathen und Mörder sind. Ja, sowas lese ich ja auch mal wieder bei Social Media, sondern einfach zu zeigen, Menschen in Uniform, mit ähnlichen Herausforderungen, Schwierigkeiten, besonderer Beruf und so weiter und so weiter. Na, also das ist vielleicht eine Möglichkeit, ja,
Also ich glaube, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge, vielleicht einfach Unwissenheit im Volke. Also beispielsweise, ich habe jetzt 8 Grills, mehrere davon auch mit Gas, sodass ich also durchaus auch in der Lage wäre, warmes Wasser oder heißes Essen auch eine ganze Zeit lang ohne Strom sicherzustellen. Ich las vor längerer Zeit einen Artikel, wo zum Beispiel drin stand, dass wenn jetzt beispielsweise ein größerer Stromausfall oder sowas ansteht, dass man sehr schnell einfach mal eben die Badewanne voll Wasser laufen lasse, um damit einfach eine eigene Trinkwasserreservestelle zu schaffen, weil wenn die Pumpen und so nicht mehr funktionieren, habe ich erstmal nichts mehr zu trinken. Und das sind natürlich lauter so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung aber auch deshalb vielleicht nicht so offen für die Unterstützungsmaßnahmen sind, weil der Handlungsdruck gar nicht klar ist. Auf der anderen Seite habe ich vor einiger Zeit einen Bericht gelesen, dass unsere Pioniere zum Beispiel jetzt aktiv gucken, wie man wieder Stellungssysteme baut, weil man das Wissen nicht mehr hat, weil man lange Zeit davon ausgegangen ist, dass es immer ein Krieg in Bewegung sein wird und dass das Alte, was wir in Verdun oder so weiter gesehen haben, Verfahren von Stellungskriegen nicht mehr stattfinden wird. Und jetzt, ich glaube, es stand sogar wörtlich da drin, ich will mich da nicht 100% festlegen, dass derjenige, der da das Interview gab, sagte, wir lernen alle 20 Meter etwas Neues. Weil man einfach natürlich die Technik immer weiter verbessert und er sagt, wir müssen da jetzt erhebliche Fähigkeitsdefizite beseitigen und erstmal wieder Wissen aufbauen, was auch niemand mehr hat.
Das ist so. Wir könnten wahrscheinlich noch deutlich länger sprechen. Ich versuche jetzt mal so ein paar Sachen wenigstens anzureißen, die Sie jetzt gefragt haben. Fangen wir mit dem letzten an. Also wenn wir auf die, ich sag mal jetzt wieder etwas militärphilosophisch, militärstrategisch, wenn wir auf die Form des Krieges schauen, der wir gegenüberstehen. Dann sagt der Generalinspekteur, Sie hatten ja schon erwähnt, wir müssen uns auf jede denkbare Erscheinungsform kriegerischer Auseinandersetzungen vorbereiten. Jede denkbare Form. So. Natürlich ist das, was wir von dem her am meisten lernen derzeit, das, was wir in der Ukraine sehen. Und ich verfolge da bestimmte Medien. Ich kenne Menschen, die immer wieder in der Ukraine sind. Ich unterhalte mich hier in Berlin mit verwundeten ukrainischen Soldaten, die hier rehabilitiert werden. Wir haben auch eine Mission in Deutschland, eine EUMAM nennt sich diese Mission, eine EU-Mission, wo ukrainische Soldaten ausbilden. Die kommen also zu uns, durchlaufen hier bestimmte Ausbildungszyklen und gehen dann an die Front. Und auch von denen, von dem, was Sie erzählen, lernen wir wieder. Wenn wir auf die Ukraine blicken, sehen wir im Grunde drei verschiedene Kriegsbilder, an denen wir uns orientieren müssen. Das ist einmal das, was viele nicht mehr gedacht haben, dass überhaupt wieder auf uns zukommen wird, nämlich der Abnutzungskrieg vergangener Zeiten. Das, was Sie gerade sagten, ein Stellungskrieg. Eine Materialschlacht mit Artillerie und so weiter, wo wirklich massiv Menschen reingeworfen werden und Material reingeworfen wird, das ist das eine. Dann haben wir dazwischen etwas, das wir im Grunde so ein bisschen wie asymmetrische Kriegsführung, das man so bezeichnen könnte, da gehört so ein bisschen rein, der Drohnenkrieg, das gläserne Gefechtsfeld, kleinere Scharmützel, die hier und da stattfinden und ich sag mal undurchsichtige Akteure, die dort Dinge tun, die eben nicht klar als Uniformträger gekennzeichnet sind, sondern einfach auf dem Gefechtsfeld erscheinen, ohne wirklich Kombattant zu sein. Und dann haben wir im dritten Feld noch etwas, das ich jetzt mal mit Technisierung, Digitalisierung bezeichnen würde, inklusive Desinformationskrieg, Social Media Warfare, Bots, Trolle, Multi-Accounts, durch KI gesteuert, riesige, schnelle Innovationszyklen und so weiter. Also das ist das, worauf wir uns jetzt vorbereiten müssen. So, und die Bundeswehr war jetzt nochmal 3 Dekaden lang in Auslandseinsätzen. Das sind Kleinstkontingente zusammengewürfelt gewesen für einen spezifischen Auftrag, den sie dort durchgeführt haben. Und wir müssen uns jetzt wieder auf ein ganz anderes Szenario vorbereiten. Und das können wir nicht tun, indem wir nicht agil sind. Wir müssen wirklich auf das schauen, was in der Ukraine passiert. Wir müssen schnell sein. Wir müssen Fähigkeiten generieren, die wir abgeschafft haben im Zuge der Auslandseinsätze. Wir müssen Fähigkeiten generieren, die vielleicht durch die USA in den nächsten Monaten und Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Stichwort atomarer Schutzschirm, Stichwort Deep Strike-Fähigkeiten. Stichwort Satellitenaufklärung, da sind wir wirklich vom Tropf der USA abhängig. Und nochmal, ich sehe auf der Arbeitsebene nicht, dass irgendwer uns wirklich sagt, wir fangen jetzt hier an, Truppen abzuziehen oder ihr kriegt unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten nicht mehr. Aber die Signale, dass wir als Europa militärisch uns emanzipieren müssen, die kommen jetzt von Trump sehr, sehr scharf. Die kamen aber auch vorher von Biden und auch vorher von Obama schon. Nur die haben das in einer anderen Rhetorik gemacht, ja, weil die haben mit China ein anderes, ich sag mal, Szenario vor Augen und sagen im Grunde, Europa, ihr müsst selber in der Lage sein, euch zu verteidigen und das Problem mit der Ukraine zu lösen. Ja, und wir werden das mittel- und langfristig nicht mehr in der Form tun, in der wir es jetzt schon machen. Also wir müssen uns zumindest darauf einstellen, dass die USA nicht mehr so umfangreich unterstützen, wie sie es bislang tun. So. Und das verlangt uns einiges ab und verlangt uns das vor allem in einer Geschwindigkeit ab, die wir hier so nicht mehr gewohnt sind. In diesem Land insgesamt und auch als Bundeswehr nicht. Ja, es geht um Deregulierung, es geht um Abbau von Bürokratie, auch um einen Mindset-Wechsel in der Bevölkerung. Ne? Und das ist noch ein anderes Thema, was wir angerissen hatten. Wir leben nun mal seit 80 Jahren im Krieg. Ja, und ich verstehe auch, dass eine junge Generation, die keine Vorstellung davon hat, was Krieg bedeutet oder was Krisengebiete bedeuten. Ja, wir haben, ich sag mal, so um die 250.000 Soldatinnen und Soldaten, die in Auslandseinsätzen waren. Und es gibt auch NGO-Mitarbeiter, die in Krisengebieten waren. Es gibt einen kleinen Teil unserer Bevölkerung, die Bilder vor Augen haben. Aber alle anderen haben diese Bilder nicht. Ich saß neulich mit so Jugendlichen in einem Forum, die haben alle Politik oder was Ähnliches studiert. Und die waren so, war ein ganz modernes Format, so ein Hängematten, die haben uns alle geduzt und so 100 Jugendliche, Jugendforum Sicherheitspolitik. Und dann habe ich das erzählt und die haben gesagt, ja und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ganz jetzt aber, ne, jetzt mal ganz ehrlich, wann fühlst du dich persönlich da drüben, du in deinem Sitzsack, wann fühlst du dich denn bedroht? Und er sagte, wenn der erste russische Panzer von der polnischen Grenze auf deutsches Gebiet fährt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist sehr ehrlich von dir, vielen Dank. Aber das ist reichlich spät. Das ist reichlich spät. Denn es laufen bereits Angriffe gegen unser Land. Cyberangriffe, Desinformationsangriffe, Sabotage, Spionage. Das nimmt in einer Form zu, in der es nicht mehr zufällig sein kann, sondern das ist gesteuert, definitiv. Wir können es nicht hundertprozentig attribuieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es, ich sag mal, aus Russland, China, Iran oder Nordkorea kommt, ist sehr hoch. Aber das ist bei dieser Form der Angriffe eben nicht so einfach. Und es mag sein, dass es eine Preparation of the Battlefield ist, wie wir es nennen, also eine Vorbereitung auf etwas, das wir in den nächsten Jahren auch hierzulande erleben werden.
Ja gut, jetzt ist es ja so, wir haben ja als Europäer vielleicht eine Hoffnung, die werden wir zwar jetzt nicht final bewerten können, wenn jetzt natürlich Trump als Risikofaktor in dieser Gleichung gesehen wird, seine Amtszeit ist ja auch absehbar, ne? Das heißt also, da ist ja durchaus auch im Außenverhältnis irgendwie eine gewisse Kontinuität vielleicht zu erwarten, auch wenn es jetzt einen da gibt, der so ein bisschen aus der Reihe springt, aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen in unserer Bundesrepublik zu beobachten, auch wenn sich die Parteien im Wahlkampf ja teilweise richtig hart angehen. Man versucht ja schon außenpolitisch da die Leute nicht zu irritieren und irgendwie liniengetreu die Kommunikation fortzuführen, die man vorher gewählt hat. Auch wenn jetzt natürlich die 500 Milliarden eine komplett andere Sache sind. Aber ich habe jetzt das Interview gesehen von unserem Bundeskanzler in Litauen. Der ist ja auch wieder vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, als er gesagt hat, wir wollen der Bundeswehr jeden letzten Wunsch erfüllen. Das ist kein wörtliches Zitat, das ist so mehr so die Zusammenfassung davon, wo man dann denkt, ja gut, da ist natürlich auch immer viel versprochen worden. Was ich aber gut finde, und das vielleicht auch, weil wir den Veteranentag schon angerissen haben, diese Möglichkeiten vielleicht für denjenigen, der jetzt einfach gar keine Berührungspunkte hatte bisher. Also es gibt durchaus auch Tag der offenen Tür bei der Bundeswehr, die also teilweise richtig gut organisiert sind, wo man einfach auch mal die Möglichkeit hat, ich sage jetzt mal, Gefechtsfahrzeuge live zu erleben. Also ich war jetzt gerade letztes Jahr in Mayen, wo ich selber auch stationiert war. Das kann ich super empfehlen, einfach mal im Internet googeln. Da stand also sowohl jetzt ein Mehrfachraketenwerfer, da stand jetzt auch unsere Artillerie, da stand dann auch mal Leo 2, um das Ganze mal einfach mal zu sehen und dann auch mal zu erleben. Was ich tatsächlich auch gemacht habe, ist, mein Sohn ist jetzt 6. Als der so 4 war, kam der relativ häufig aus dem Kindergarten nach Hause und erzählte immer sowas von Russland und Ukraine und Krieg. Und ich war also völlig irritiert, weil er das natürlich jetzt nicht hier zu Hause bei uns unbedingt aufgeschnappt hat. Und ich merkte, dass er durch seine Fragen signalisierte, irgendwas beunruhigt ihn da. Und dann habe ich ein paar Kontakte aktiviert und bin mit ihm in so eine Kaserne gestiegen. Und dann war er auch irgendwann ruckzuck in so Panzern drin. Und dann habe ich ihm erzählt, die Bundeswehr wird schon auf uns aufpassen. Dass das jetzt vielleicht an Materialengpässen scheitern würde, das muss er ja mit 4 oder 5 oder 6 noch nicht wissen. Aber da war auch die Truppe jetzt sehr offen. Da war ja nicht nur ich, da waren ein paar andere Leute. Und deshalb, vielleicht wollen wir mal ganz kurz zu dem Veteranentag springen, weil das jetzt einfach, glaube ich, thematisch passt. Offenheit, Blick hinter die Kulissen. Wir hatten das im Vorfeld ja auch schon gesprochen, was wir aktiv auch diesen Termin hier nochmal kommunizieren wollen, in der Hoffnung, dass der eine oder andere jetzt noch die Möglichkeit hat, davon Gebrauch zu machen und das Interview nicht erst später hört. Vielleicht skizzieren Sie mal kurz, was hat es damit auf sich? Welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch, dass wir das jetzt schon mal hier
unbedingt. Ja, total, total gern. Freut mich auch, dass wir das Thema, dass wir dafür noch kurz Zeit haben zumindest. Ja. Also der Veteranentag, wir haben in diesem Jahr das erste Mal in Deutschland einen nationalen Veteranentag und zuerst am 15.06. Das wurde letztes Jahr im Februar, also 2024, im Deutschen Bundestag beschlossen. Ist etwas, wofür die Veteranenbewegung seit vielen Jahren gekämpft hat und jetzt haben wir ihn. auch wieder als einer der letzten Staaten Europas oder wahrscheinlich auch dieser Erde. Aber wir haben ihn jetzt und am 15.06. jedes Jahr soll er jetzt über das ganze Land stattfinden. Es gibt eine Zentralveranstaltung in Berlin. Man kann also an diesem Sonntag im Juni nach Berlin fahren, an den Bundestag. Da wird ein sogenanntes Veteranendorf aufgebaut zwischen Bundestag, Paul-Löbe-Haus und Spreeufer. Mit einer großen Bühne, mit über 50 Vereinen, Organisationen, die sich da präsentieren und so weiter. Und da kann man einfach hin, wird einmal kurz kontrolliert, aber kann dann dort einfach Volksfestcharakter einfach mit Bundeswehrangehörigen in Austausch kommen oder sich das, was auf der Bühne präsentiert wird, mal anschauen. Es ist so, dass da tatsächlich so ein paar Stars auch organisiert wurden. Ich sag mal musikalisch, Glasperlenspiel oder Michael Schulte, das ist gar nicht so schlecht. Auch die Big Band der Bundeswehr und so weiter. Ich bin selbst auch auf der Hauptbühne, spreche da mit Einsatzveteranen und Verwundeten über ihre Erfahrungen. Und da gibt es noch ganz viel Programm rundum, zum Beispiel Brian Adams, der da eine Ausstellung präsentiert, der selber Verwundete in den USA fotografiert und so weiter. Also buntes Programm. Und dazu gibt es aber 150 weitere Standorte oder Städte, Gemeinden, Kommunen in diesem Land, von denen wir wissen, dass sie auch an diesem Tag irgendwas machen. Ja, also. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu dem, was Sie gerade sagen. Es geht hier weniger darum, in Kasernen reinzukommen. Ne? Sie haben jetzt die Kontakte und so, was gut ist. Und hier und da ist auch mal ein Tag der offenen Tür. Aber es gibt ja auch, ne, auch wieder Thema der Friedensdividende, jetzt nicht mehr in jeder Stadt irgendwie eine Kaserne oder eine Garnison. Und der Grundansatz ist hier zu sagen, nee, wir gehen eher dorthin, wo die Bevölkerung schon ist. Wir gehen also mitten rein in die Städte, in die Gemeinden, Kommunen und so weiter und so weiter. Oder jetzt in Berlin eben vor den Bundestag. Weil ne, bestimmte Menschen ja doch irgendwie, also bei Ihnen jetzt weniger, weil Sie Reservistendienstleister sind, aber bestimmte Menschen immer doch, ich sag mal, sowas wie Berührungsängste oder so eine Schwellenangst, jetzt über so einen Kasernzaun oder durch so einen Kasernzaun mal durchzugehen. So, und da kann ich nur zur Teilnahme ermuntern. Das kostet auch alles gar kein Geld und so. Und wir hoffen, dass dieser Tag über die nächsten Jahre eben auch an Zuspruch gewinnt und weiter ausgebaut wird. Wir versuchen, das ist vielleicht so ein Thema, was da auch noch ein bisschen mit drinsteckt, wir versuchen, zivilgesellschaftliche Akteure zu gewinnen, sich an diesem Tag zu engagieren. Ne, also ähnlich, das kennen Sie dann sicherlich auch aus den USA, wie da so ein Veterans Day gefeiert wird oder wie generell mit Soldaten im Land umgegangen wird. Also, ne, dass man eben sagt, Mensch, an diesem Tag, keine Ahnung, kriegt man bei uns im Geschäft oder ne, in der Deutschen Bahn oder wo auch immer, kriegt man ein bisschen Rabatt oder Veteranen haben hier bei mir in dieser Woche eine Möglichkeit, kostenfrei irgendwas zu machen oder so. Also einfach so einen Bonus, den man Menschen an diesem Tag oder im Umfeld dieses Tages gibt, um auch an der Stelle, ich sag mal, Bundeswehr und Gesellschaft dichter zusammenzubringen und zu verstehen, wir tun hier alle was füreinander. Und im Zweifelsfalle sind wir dann in Uniform diejenigen, die dafür sorgen, dass ihr in, so gut es geht in Frieden und Sicherheit weiterleben könnt. Ne? Und da gibt es, glaube ich, schon noch Möglichkeiten, das auszubauen. Ich war jetzt vor ein paar Tagen am Wochenende bei Frankfurt Galaxy. Das ist so ein American Football Verein, der in Frankfurt, in dem Falle war es in Offenbach, ein Footballspiel hatte. Die haben so eine Aktion Salute to the Troops gemacht und haben da 2500 Soldatinnen und Soldaten, aber auch Einsatzkräften insgesamt, Polizisten und so weiter, die Möglichkeit gegeben, kostenfrei zum Spiel zu kommen. Das habe ich mir jetzt angeguckt. Da sind Soldaten mit dem Football reingegangen. Da wurde die Nationalhymne gesungen. Die Soldaten standen, haben gegrüßt und so weiter. Das hat das Publikum wahnsinnig begeistert. Da gab es riesigen Applaus. Kann man sich bei Social Media alles anschauen. Das ist etwas, was auch wirklich, ich sage jetzt mal, für die Verhältnisse dieser Thematik tatsächlich viral geht. Und sowas ist einfach schön für alle Seiten. Und das wünsche ich mir in unserem Land in den nächsten Jahren auch mehr. Und dafür ist dieser Veteranentag vielleicht ein guter Katalysator.
Ja, diese ganzen Informationen, wie man da hinkommen kann und so weiter, werden wir in den Shownotes veröffentlichen. Für den Fall, dass jemand im Nachgang da also noch einfach reingucken möchte, draufklicken, Links und so weiter, stellen wir alle zur Verfügung. Das Ansehen der Truppe im eigenen Land ist natürlich wirklich hier in Deutschland ausbaufähig. Ich hatte jetzt gerade wirklich einen sehr harten Kontrast. Ich war letzte Woche Sonntag mit der Bundesbahn aus Köln, also vom Kölner Hauptbahnhof nach Frankfurt unterwegs und habe an den beiden Bahnhöfen Soldaten gesehen, die ja kaum beachtet werden, die im Prinzip teilweise ja sogar so schief angeguckt werden nach dem Motto, ah gut, da ist wieder so einer, der hier mit einer Waffe unbedingt rumlaufen möchte. Dann bin ich in die Vereinigten Staaten geflogen, war sowohl am Times Square und in Teilen von New York, wie danach auch in Washington mit ein paar Unternehmern. Wir haben so eine Unternehmerreise gemacht. Und da war es tatsächlich so, am Times Square und auch in, da war Fleet Week, das heißt in New York war Fleet Week, die ganzen, insbesondere die Navy war natürlich in Uniform dann auch in der Stadt, man konnte sich alles angucken. Es war dann aber auch in Washington so auf dem Arlington Ehrenfriedhof, da gab es eine Bahn, die fuhr oben zum Ja, das ist so ein Grab für den unbekannten Soldaten. Und ich fragte einfach mal, weil es war doch ziemlich heiß und nicht jeder wollte laufen. Ich sage mal, was kostet denn hier die Bahn? Da guckten die mich an und sagten, wenn Sie Soldat sind, ist das für Sie gratis? Und dann sage ich, ja, nee, nee, also wir wollen das jetzt hier uns nicht erschleichen. Wir sind ja nicht Soldat der amerikanischen Streitkräfte, nur weil ich ganz gut Englisch spreche und die das jetzt nicht zuordnen. Mhm. Ich fand es aber einfach mal schön, da wieder Belege für zu finden, weil sowas in Deutschland tatsächlich ja direkt schon wieder wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie nennt man das, Geldwerten Vorteil oder sonstige Dinge auslösen würde, wenn man da Leuten irgendwas entgegenkommen bringen würde. Aber kommen wir nochmal zu dem Thema, wir müssen es...
Ich habe 2006 in den USA studiert an der Central Connecticut State University und habe da ähnliche Erfahrungen wie Sie gemacht. Wir durften in Uniform oft unterwegs sein, das war echt klasse. Und dieses Thank you for your service, das wird einem da auch oft zugerufen und so weiter, war auch, habe ähnliche Erfahrungen auch in New York gemacht. Wir standen in so einer Schlange vom Empire State Building und wollten da jetzt, ne, da ist so eine Uhr vor und da sieht man dann, wie lange es braucht, bis man da sozusagen raufkommt. Und da stand irgendwie 3,5 Stunden drauf. Und dann standen wir da hinten, haben uns brav hinten angestellt, als deutsche Soldaten wohlgemerkt. Und da war schon vor uns Aufregung an der Schlange, dann liefen uns irgendwie Menschen rum, was ist denn los hier? Und dann kam jemand und hat gesagt, Sie können hier natürlich an der Schlange vorbei. Und dann haben wir gesagt, nee, wir sind ja hier und geht nicht. Und dann sind wir an dieser 3,5-Stunden-Schlange vorbeimarschiert, in Uniform. Und es war jetzt nicht so, dass einer, wie Sie es gerade beschrieben haben, schief geguckt hat, sondern das war eher noch wohlwollend, zustimmt und sagt, klasse, unsere Soldaten hier und so weiter. Und dann sind wir kostenfrei dort auf dieses Gebäude gekommen und konnten dann über New York blicken. Und da habe ich viele andere Erfahrungen auch gemacht. Das ist wirklich klasse. Es muss ja gar nicht, sage ich mal, jetzt das sofort sein. Aber wenn wir etwas mehr in diese Richtung kommen, in diesem Land, dann wäre schon klasse. Und tatsächlich seit Gefühl bei vielen Soldaten, mit denen ich auch sprechen darf, ist es schon so, dass seit Februar 22 schon was geändert hat. Also vielleicht noch nicht so, dass wir sagen können, Vollzustimmung in der Bevölkerung. Auch gegen diesen Veteranentag wird aus extremistischen Kreisen ganz schön gewettert und da werden Konterveranstaltungen angekündigt und so weiter, was man aber, ich sag mal, zumindest im demokratischen Rahmen eben aushalten muss. Aber generell ein bisschen mehr in diese Richtung zu kommen, das wäre halt schon klasse. Ne?
Was wir ja auch nochmal machen müssen ist, wir werden ja in irgendeiner Form auch mal, und ich glaube, da werden wir uns in Deutschland auch sehr schwer tun, wirklich mehr in Produktionskapazitäten investieren müssen. Ne? Weil ich hatte jetzt auch Geschichte-Leistungskurs, mich interessiert halt auch natürlich Militärhistorie und wenn man sich mal anschaut, wie viel Panzer wir damals produzieren konnten und wie viel wir heute produziert kriegen, dann ist es teilweise natürlich schon auch irgendwie ein bisschen erschreckend, weil man sich dann denkt, okay, wir können jetzt 100 Stück bestellen. Das Problem ist nur, wenn man sich mal die Verlustzahlen auf dem Gefechtsfeld anguckt, dann sind die 100 eventuell auch relativ schnell weg. Und bis ich dann 100 neue habe ich vielleicht gar keine Zeit mehr, die herzustellen, weil ich einfach keine Kapazitäten aufbaue. Die Industrie sagt, wir wollen nicht zu sehr in Vorleistung gehen, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten immer gemischte Signale bekommen haben und da nicht wussten, wie es laufen soll. Wie ist das da hinter der Kulisse? Ich meine, man sieht jetzt, öffentlich kriegt man ja eigentlich nur die Kurse der Rüstungsunternehmen mit. Das ist das, was diskutiert wird und natürlich immer mit dieser Zusatznuance. Da macht wieder einer Profit mit dem Krieg. Aber letztlich ist das ja auch irgendwie notwendig, um hier Schritt zu halten. Weil wenn die Russen immer weiter aufrüsten in Richtung Kriegswirtschaft und wir aber nicht nachziehen, haben wir natürlich irgendwann einfach ein Gap, was sich gar nicht mehr aufholen lässt. Was kriegen Sie da so im Hintergrund mit?
Ja, das ist so. Wir müssen da nachholen und die Produktionskapazitäten der Industrie, die müssen in jedem Falle deutlich erhöht werden. Also wir haben selbst dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen, das wir da Mitte 22 bekommen haben. Das ist ja noch nicht in Gänze umgesetzt, weil die Dinge, die wir dort bestellt haben, halt viele, viele Jahre brauchen. Und ich sag mal, so eine Fregatte, die kauft man eben nicht von der Stange, dass die da mal 6, 7 Jahre braucht, klar. Aber nochmal, wir hoffen alle, dass es in den USA sozusagen, dass wir in einer stabilen Kooperation bleiben und dass wir, ich sag mal, nur ein paar Hinweise darauf bekommen, dass wir es bitte mehr alleine machen sollen. Und wir müssen das unbedingt tun, auch europäisch gedacht. Ja, das, was Sie mit den Nationalstaaten von innerhalb der NATO angesprochen haben, das ist natürlich auch etwas, was innerhalb Europas, was Rüstung angeht, immer wieder ein Thema ist. Ich weiß nicht, ob jemand eine Vorstellung davon hat, wie es ist, wenn Armeen an der Basis im Kampfgraben zusammenarbeiten müssen, die nicht dieselbe Sprache sprechen und die dann aber auch noch nicht mal Systeme haben, die kompatibel sind. Ja, sondern da ich sag mal, gibt es nationalstaatliche Insellösungen, wo man dann eben im Funk zum Beispiel nicht miteinander kompatibel ist. Sowas, also interoperabel, wie wir das nennen. Sowas muss abgebaut werden und vor allem müssen eben auch bürokratische Hürden abgebaut werden. Ja, wir haben in der Bundeswehr etwas, das nennen wir, ist ein ziemlicher Zungenbrecher, Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Also wir wollen auch sowas wie Überholspuren einbauen, damit eben nicht immer jahrelange Prüfungsprozesse und so weiter laufen müssen, sondern dass wir zügig das Material bekommen, was wir benötigen. Und ich glaube auch, Also wenn man schaut, ne, was Russland produziert und was wir produzieren. Nehmen wir jetzt nur mal Waffen und Munition. Russland schafft es, in 3 Monaten so viel Waffen und Munition herzustellen wie die gesamte EU in einem Jahr. So. Und wenn man sich das mal gegeneinander legt, dann hängen wir da deutlich zurück. Und ich sag mal, also ich hoffe natürlich, dass mit der neuen Regierung, ne, die Wirtschaft, also die klar zusagt, Wirtschaft jetzt wieder aufzupumpen, dass wir dort auch wieder richtig Schwung in unsere Wirtschaft kriegen. Es gibt ja Branchen, die tatsächlich ziemlich leiden. Und ich, also jetzt mal sehr, ne, sehr, sehr plastisch gesprochen, man könnte tatsächlich überlegen, ob man zum Beispiel in der Autoindustrie schaut, wenn das hier bei uns nicht mehr so weitergeht wie bisher, ob es dann nicht sozusagen ummodelliert wird in Teile Rüstungsindustrie und man eher in diesem Bereich sich engagiert, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir da zumindest über die nächsten Jahre, bis wir eine bestimmte Schwelle erreicht haben, massive Investitionen sehen werden und auch brauchen.
Wenn man das Ganze jetzt nochmal auf diesen Blickwinkel für Unternehmer bringt, da ist es ja zum Beispiel so, wenn der Verteidigungsfall beispielsweise wirklich ausgerufen wird und wir sind alle irgendwie tätig, dann sind natürlich irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen notwendig. Sie haben eben von der Versorgung der der alliierten Streitkräfte gesprochen, die in unserem Land sind. Das sind natürlich Anstrengungen, die muss das Land dann hier erbringen. Da werden wahrscheinlich auch einfach Unterstützungsleistungen in jeglicher Form gebraucht. Da ist wahrscheinlich technisch Hilfswerk involviert, Feuerwehr involviert. Da sind aber ja auch vielleicht einfach, ich sage jetzt mal, bis runtergebrochen zum lokalen Bauer irgendwelche Leute involviert, weil die brauchen vielleicht auch mal Milch oder irgendwas anderes zu essen. Und von daher denke ich, kann das natürlich eine Rolle spielen. Ich kenne jemanden, der ist tatsächlich Deutscher, lebt aber aktuell in Russland. Er sagt zum Beispiel, wir haben jetzt tatsächlich sogar das Problem aus unternehmerischer Sicht. Wir haben aktuell ein ganz großes Problem, Arbeitskräfte zu finden, weil es bestimmte Generationen gibt, die sind einfach nicht verfügbar, weil die alle an der Front eingesetzt sind oder mehr zurückkommen von da. Das heißt also, was ist denn da beispielsweise aktuell schon angedacht, inwieweit diese militär-zivile Zusammenarbeit vielleicht auch ohne Zustimmung notwendig ist, nach dem Motto, hey, pass mal auf, wir brauchen jetzt mal Leute, ihr müsst da jetzt mal was machen, ihr müsst hier mal unterstützen. Gibt es dazu schon Pläne oder ist das, das eine Sache, das wird erstmal noch so, ja, nur im Hintergrund diskutiert?
Ich sag mal, ongoing und in regional sehr unterschiedlich, um es mal so auszudrücken. Und ich kann ja jetzt nur so ein paar Puzzleteile reinwerfen, weil ich den gesamten Überblick tatsächlich nicht habe. Aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel von vorhin, Convoy Support Center. Ich habe ja gesagt, was so ein Convoy Support Center, was es dort braucht. Und dieser Operationsplan Deutschland, eben 3 Säulen, Aufmarsch, Durchmarsch, zivil-militärische Zusammenarbeit, er soll unter maximaler Abstützung auf zivil-militärische Zusammenarbeit, also auf zivile Akteure umgesetzt werden, weil wir als Bundeswehr eben diese Dinge nicht leisten können. Wir können es nicht leisten. Und es gibt, ich glaube, die ist mittlerweile tatsächlich entschieden. Es gab eine Ausschreibung für ein, ich sag mal, Vollpaket Convoy Support Center. Also, ne, ich weiß nicht, ob es vermutlich eine europäische Ausschreibung, wo sich Unternehmen bewerben konnten, weil wir gesagt haben, pass auf, dieses Convoy Support Center, also mit einer Sicherung, mit Stellflächen, Hubschrauberlandeplatz, alles das, was ich aufgezählt habe, kann uns das jemand zivil im umfangreichen Paket hier hinstellen, sodass wir damit im Grunde nichts mehr am Hut haben, wenn wir ein bisschen, ich sag mal, Kräftemangel haben und woanders hin müssen. Und da laufen die ersten Tests, so mein aktueller Stand, ob das wirklich durch Industrie, die Ausschreibung gewonnen hat, so gewährleistet werden kann oder nicht. Da hängt aber noch viel anderes dran. Ich sag mal, ich habe das Thema Wehrpflicht schon kurz angerissen. Ich nehme an, wir werden zu ganz vielen Dingen, die wir heute besprochen haben, Ende dieses Monats, wenn nämlich NATO-Gipfel in Den Haag ist, sehr viel schlauer sein, weil ich glaube, auch dieser NATO-Gipfel wird nochmal ein Aufweckruf in verschiedene Staaten und auch Richtung Bundeswehr oder Bundesregierung sein. Ja, weil viele Sachen, die jetzt so im Raum wabern und Gerüchte, die werden an diesem Tag oder an diesen Tagen in Den Haag sehr, sehr konkret und dann werden auch die Forderungen, die auf unser Land zukommen, wieder präzisiert und geschärft, da gehe ich deutlich von aus. Aber passt jetzt nicht ganz, aber es gibt bei der Reservearbeit, also da, wo Sie ja auch hier und da sich mal engagieren, gibt es sowas, das wir doppelte Freiwilligkeit nennen. Für uns als Bundeswehr ist es keine verlässliche Größe, ob wir einen Reservisten einziehen können oder nicht, weil es eine doppelte Freiwilligkeit gibt, nämlich die Frage, hat er eigentlich Lust und lässt ihn sein Unternehmen gehen? Ja. Und wir werben, wo wir können, dafür, dass Unternehmen einen Mehrwert für sich erkennen, wenn sie zum Beispiel Menschen in den Heimatschutz lassen. Ja, es wird eine Heimatschutzdivision gerade aufgebaut. Es gibt ganz viele lokale Heimatschutzkompanien, regional, die dann an den Wochenenden oder vielleicht nochmal unter der Woche regional Dinge tun und wo man den Mehrwert von der einen und der anderen Seite definitiv für sich gebrauchen kann. Und es wird irgendwann, ne, das ist für die Unternehmer vielleicht jetzt nicht so die ganz gute Nachricht, aber man kann sich ja zumindest darauf vorbereiten. Es gibt die sogenannten Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze, die kommen noch aus einer Zeit, ich glaube aus den 70ern, die im Falle eines Verteidigungsfalles in Kraft gesetzt werden. Ja, und dann kann es eben sein, dass der Staat Zugriffsrechte auf bestimmte, ich sag mal zum Beispiel Transportkapazitäten bekommt. Ja, und dann sagt, wir brauchen LKWs mit Fahrer, das wird jetzt sozusagen durch uns übernommen und die müssen jetzt hier für uns tätig sein, weil wir sonst unseren Staat hier nicht verteidigen können. Und diese Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sind gerade in Überarbeitung, weil diese klare Trennung zwischen Frieden und Krieg in dieser Form in der Praxis kaum noch existiert. Das ist völkerrechtlich, kann man das noch trennen. Aber wir haben durch das, was ich gerade schon beschrieben habe, Sabotage, Spionage, Cyberangriffe, einen großen Graubereich, der sich Krise nennt, in dem wir uns schon drin befinden. Und wir wabern da schon immer in Bereichen, die schon kriegerischer werden, auch wenn es eher im Cyber- und Informationsraum der Fall ist. Aber man versucht juristisch diese Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze etwas nach vorne zu ziehen, also vor diesem eigentlichen Kriegsfall, um dann zu sagen, wir müssen auch mit verpflichtenden Anteilen für Gesellschaft üben können, ja, weil wir können uns da Pläne machen und im Computersystem Sachen erarbeiten. Wenn wir diese Dinge nicht praktisch üben, dann werden sie in der Praxis am Ende nicht gut funktionieren. Und da brauchen wir eben von Unternehmern Verständnis und Wohlwollen, weil am Ende es natürlich auch so ist, dass wir unternehmerische Infrastruktur, gerade natürlich was Energieerzeuger, Wasserkraft und so weiter angeht, aber auch Logistik, natürlich schützen müssen, um als Staat erhalten zu bleiben. Und deswegen wünsche ich mir da aber eine Offenheit diesem Thema gegenüber. Ja, und da gibt es regional immer, wir haben sogenannte Landeskommandos in der Bundeswehr. Die Kommandeure sind, was den Operationsplan Deutschland angeht, mittendrin und ganz deeply involved, die man sicherlich ansprechen kann. Und die freuen sich auch immer, wenn sie zu zivilen Partnern Verbindungen aufbauen können und schauen können, was können wir vielleicht füreinander tun.
Ja gut, da ist ja auch vor allen Dingen teilweise damit zu rechnen, dass es irgendwann dann so ein Parallelbetrieb sein wird. Also gerade wenn man sich vielleicht auch über diese Übungsszenarien Gedanken macht, die ja früher stärker geübt würden als heute, die Verwundetenversorgung und so, da muss ich ja mal eben eventuell ein Feldlazarett aus dem Boden stampfen. Dafür brauche ich ja nicht nur eine Wiese, dafür brauche ich ja auch die komplette Infrastruktur. Die muss irgendwo eingelagert werden, die muss vielleicht auch zwischendurch gewartet werden, die muss mit Strom versorgt werden, da brauche ich einen Wasseranschluss, da brauche ich sanitäre Anlagen. Und wenn dann natürlich da irgendwie wieder 3-4 Leute in der jeweils betroffenen Kommune, Gemeinde, wie auch immer sagen, das finde ich aber gar nicht gut, jetzt kann ich morgens nicht mehr wie gewohnt zur Arbeit fahren, sondern muss jetzt immer eine andere Straße nehmen, weil da hinten die ganzen LKWs rumstehen. Das ist dann natürlich nicht ganz so ideal, aber darauf muss man sich ja einstellen. Das wird ja im Prinzip passieren.
Genau, da wünsche ich mir eben von der Bevölkerung auch ein Verständnis. Ne? Das machen wir irgendwie nicht zum Spaß, auch wenn viele Leute offensichtlich dieser Meinung sind, wenn ich es mir, wie gesagt, ich kann's immer nur wieder auf Social Media und die Debatten, die da laufen, verweisen, wobei da eben auch viele Bots und Trolle unterwegs sind, auch, ich sag mal, aus Trollfabriken, wie es immer so schön heißt, gesteuert und da Narrative einfach in die gesellschaftlichen Köpfe massieren, die ja auch, ich sag mal, in Extrembereichen auch schon verfangen, auch in unserem Land und die Spaltung vorantreiben. Wir haben, ich würde das noch kurz sagen, wenn man auf unsere vulnerable Stelle schaut, oder ich sag's mal andersrum zunächst, wenn man schaut, woher wir als NATO eigentlich unsere Kraft schöpfen. Es gibt immer beim Militär, wenn man strategisch analysiert und Pläne schreibt, das Center of Gravity, das man zuerst analysieren und ermitteln muss. Und das ist bei uns in der NATO die Cohesion of the Alliance, der Zusammenhalt der Allianz, das ist das Center of Gravity. Das weiß auch Russland, ja, und das weiß auch China und das weiß auch Iran und das weiß auch Nordkorea, die als Allianz im Grunde gegen uns stehen. Die attackieren genau dieses Center of Gravity mit allem, was sie tun. Und das ist für die auch, ne, vor allem im Informationsraum, das ist für die etwas, was für die schon Krieg bedeutet. Man sieht es auch in unserem Land. Man sieht die nationalistischen Tendenzen, man sieht die Spaltung in unserem Land, man sieht die Debattenkultur, die am Limit ist. Und das ist etwas, wo wir davon ausgehen können, dass da irgendwo im Kreml Korken knallen, wenn die sich so anschauen, wie wir eigentlich miteinander umgehen. Und man kann davon ausgehen, dass versucht wird, Vertrauen in staatliche Institutionen, in unsere Funktionsfähigkeit als Ganzes, in was ist Wahrheit und was ist nicht, ne? Vertrauensuntergraben und so weiter. Und es funktioniert ja in Teilen schon ganz gut und es wird weitergehen. Und auch deshalb ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft uns nicht spalten lassen, sozialen Zusammenhalt haben, verstehen, dass wir das, was da auf uns zukommt, nur gemeinschaftlich stemmen können. Ja? Und da, gerade an dem Beispiel, was Sie gesagt haben, dann manifestiert sich das dann. Ja, da könnte man ja auch als Bürger mal hingehen und sagen, liebe Soldaten oder liebe Spediteure oder was auch immer, ich habe hier mal einen Kaffee gekocht, danke, dass ihr das hier tut. Ne? Also bin ich natürlich jetzt nicht ganz objektiv, aber sowas gab es früher auch als freilaufende Übung. Ne? Das war vor den 90ern, als freilaufende Übungen durch unser Land gelaufen sind. Das höre ich mir immer von älteren Soldatinnen und Soldaten an. Also dieser Dinge bedarf es und ein Verständnis dafür, dass wir hier von außen verstärkt, massiv versucht werden zu spalten. Ne? Und das versuche ich einfach immer wieder zu sagen und dieses Verständnis dafür, dass diese Dinge in unserem Land schon laufen und dass wir hier nicht auf der Insel der Glückseligkeit leben und diese Dinge uns alle nichts angehen, die da drüben in der Ukraine passieren, das versuche ich immer wieder klar zu machen.
Ja, ich musste gerade so schmunzeln, weil das erinnert mich an eine Geschichte, die mir mein Vater mehrfach erzählt hat. Er sagt, der war am Schluss dann Oberst der Reserve. Der hat tatsächlich auch viel Zeit bei der Bundeswehr dann auch in Reserveübungen verbracht. Und er sagt, es war halt auch mal vorgekommen, dass sie da eben mit so einem offenen Transporter da irgendwie unterwegs waren. Und dann ist irgendjemand aus der Zivilbevölkerung vorbeigekommen und hat einfach mal eine ganze Handvoll Schokoladen da hinten reingeschmissen, was einfach nur eine nette Geste war. Und jeder, der schon mal so einen Geländetag oder auch mehrere am Stück gemacht hat, der weiß, so ein Stück Schokolade kann schon eine Menge Freude auslösen. Wenn man sonst die ganze Zeit nur in der Grasnarbe unterwegs ist.
Das erleben auch deutsche Soldatinnen und Soldaten ja hierzulande, wenn sie im Inneneinsatz sind, was nicht die Regel ist, aber in der Amtshilfe, also während Covid, Hochwasser, Schneekatastrophe, da wenden sich dann lokal Bevölkerungsangehörige schon sehr, sehr der Bundeswehr zu und wissen das auch sehr, sehr wertzuschätzen. So im Großen und Ganzen, naja, wir kennen das aus unseren Auslandseinsätzen. Ich persönlich war jetzt im Kosovo, in Afghanistan, Irak auch in ähnlicher Art und Weise, also je nach Einsatzphase. Aber man ist dort schon, ne, also zumindest die vernünftigen Teile der Bevölkerung sind dort schon sehr, sehr dankbar. Nur ich will nochmal sagen, in diesem Operationsplan Deutschland kehrt sich dieses Verhältnis Bedarfsträger, Bedarfsdecker. Das kehrt sich im Grunde um. Also das klingt jetzt sehr technisch, ne, und das sind Worte, die wir jetzt im Militär in der Planung nutzen. Aber wir waren früher... Oder in Normalzeiten sind wir eher Bedarfsdecker der Gesellschaft. Gesellschaft Bedarfsträger, also Schneekatastrophe. Wir benötigen Soldatinnen und Soldaten, helfende Hände oder irgendeinen Panzer mit einer Zugmaschine oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann im Rahmen der Amtshilfe dürfen wir das Gesellschaft dann in bestimmten Genehmigungsverfahren dann zeitweise zusprechen und helfen dann. Aber in diesem Operationsplan Deutschland kehrt sich das um. Wir brauchen gesellschaftliche Akteure und zwar einer ganzen Breite, um diesen Operationsplan umsetzen zu können. Ja, also der Bedarfsdecker ist jetzt im Grunde die Gesamtbevölkerung, wie ich schon immer wieder sage, zivilgewerbliche und zivilhoheitliche Akteure, die dort einfach involviert sind. Und nochmal, ich kann nur auffordern, wer da mehr zu wissen will. Ich habe neulich mal gelesen, sagt dann, wo kann man diesen Operationsplan Deutschland denn runterladen als PDF? Das ist ein rot eingestufter Plan, der ist geheim. Der ist hochsensibel und da gibt es natürlich Dinge, die man erzählen kann, die ich jetzt hier auch sage, gerade weil wir ja Gesellschaft involvieren müssen. Aber es ist kein PDF-Dokument, es wären auch über 1000 Seiten. Das ist wahrscheinlich auch eine ziemlich lange, lange Zeit, bis man da durch diese ganzen Sachen durchsteigt. Aber man kann sich informieren und findet sicherlich auch eine Möglichkeit, dort Teil des Ganzen werden zu können auf lokaler Ebene gerade.
Ja, es ist ja auch teilweise so, glaube ich zumindest, dass jetzt gar nicht jeder sich aktiv einbringen muss, sondern vielleicht auch einfach mal nur sich zurückhält, wenn es ums Blockieren geht. Denn tatsächlich ist es ja so, wenn man dann überlegt, die internationalen Kräfte hier beispielsweise machen ein Luftmanöver, um diese Interoperabilität, die Sie eben angesprochen haben, einfach mal zu üben, diese zusammen durchgeführten Missionen einfach auch mal wirklich praktisch zu erleben. Und dann geht natürlich direkt die Presse los und sagt, hier Störungen im Luftverkehr und einzelne Flüge verspätet und Chaos vor programmiert und dieses ganze, dieser Sensationsjournalismus, der ja im Prinzip auf der einen Seite, ich sag mal, eine Auflage verkaufen will, aber auf der anderen Seite im Prinzip ja eigentlich auch anders aufgebaut sein könnte, ne? Unsere Truppe übt, ne? Wir überlassen nichts dem Zufall, aber das ist jetzt vielleicht einfach, weil wir bisschen eine gewisse Affinität haben, da wird der ein oder andere sich das anhört, sagen, ja, die zwei sind ja nicht objektiv, die sind ja teilweise von der Firma.
Man muss ja verstehen, dass das Ganze eben einen Preis hat. Sicherheit hat einen Preis. Ja, und,
Freiheit ist nicht frei, steht in Amerika an einem
Deck. Exactly. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, das geht mich alles nichts an und was habe ich mit der Ukraine zu tun und so weiter. Und ich verlasse mich einfach so auf, weiß ich nicht, Polizei, Regierung und Bundeswehr und mir wird hier schon nichts passieren, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Aber nochmal, wir müssen uns auf ein Szenario einstellen, in dem das nicht mehr so ist, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Auch wenn sich Menschen, Und nochmal, ich verstehe da die Generation Z, dass denen das Vorstellungsvermögen fehlt, weil es nicht wissen kann. Woher soll sie es wissen? Und auch wenn ich in meinem Umfeld spreche mit jüngeren Menschen, die hören, was ich sage, aber dass es bei denen im Herzen ankommt, dass sie es wirklich wahrnehmen und fühlen, das spüre ich da nicht. Wie auch? Also wie sollen sie es, wenn sie nie ein anderes Leben erlebt haben, woher sollen sie es wissen? Und das ist im Grunde mit dem Wohlstand dasselbe. Ja, wir haben viele Jahre extrem starke Wirtschaftskraft hier einen großen Wohlstand in diesem Land gehabt. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass zugunsten des Militärs eben Teile dieses Wohlstandes nicht erhalten bleiben. Da bin ich halt überzeugt von. Ich glaube auch, man sieht es in Teilen schon, wenn man, sag mal, ich war jetzt, als ich bei Frankfurt Galaxy war, wurde ich am Hauptbahnhof einquartiert und da bin ich immer mal aus dem Frankfurter Hauptbahnhof so 100 Meter raus und bin dann einmal komplett im Kreis rumgelaufen. Also das ist was anderes als hier in der Berliner Hauptstadt-Bubble, wenn ich da unterwegs bin. Das ist wirklich, da sieht man prekäre Verhältnisse in unserem Land, ja. Die sehr ernst sind, die auch wiederum dazu führen, dass extreme Kräfte in unserem Land gestärkt werden auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich glaube, wir müssen da den Tatsachen ins Auge blicken. Nochmal, ich glaube jetzt, dass die neue Regierung tatsächlich stark auf Wirtschaft setzt. Aber ne, nächstes Thema bei NATO-Gipfel, und das hatte unser neuer Außenminister schon mal angerissen, ist ein 5%-Ziel des Bruttoinlandsproduktes im Militär zu investieren. Ja, also wir sind jetzt gerade bei knapp 2 und das ist schön gerechnet als Deutschland. Also 2,1%, glaube ich, war es. Aber wenn man mal reinschaut, was dort alles mit als Militärausgaben verbucht wurde, muss man schon sagen, naja gut, also mit ganz viel Fantasie nehme ich das auch noch mit rein. Aber wir reden jetzt tatsächlich von einer Zahl 5%, wovon 3,5% wirklich explizit Militärausgaben sind. Und diese anderen 1,5% eben das, was da vielleicht noch so ein bisschen mit dran hängt, Infrastruktur und so weiter. Und wir werden Ende Juni auf dem NATO-Gipfel erleben, welche Forderungen auf uns als Land zukommen. Und ja, mit einer stärkeren Wirtschaftskraft werden wir auch sowas, dann werden 5% sehr, sehr viel sein können. Deswegen ist es Grundvoraussetzung dafür, dass wir Wirtschaft stärken, dass wir auch abschreckungsfähig und verteidigungsbereit werden können. Aber es werden sich, glaube ich, Menschen, die mit Krieg viele Jahre nichts zu tun hatten und das immer wieder ausgeblendet haben, wirklich noch umschauen, in was für eine Lage und in was für eine Lage wir uns selber bringen müssen, um wirklich glaubhaft Richtung Russland abzuschrecken.
Ja, ich glaube, dafür ist einfach auch noch viel mehr Information notwendig, weil der eine oder andere einfach zu weit weg ist und das einfach in diesem Land nicht offen genug kommuniziert wird. Wir haben ja in vielen Teilen sogar einfach zu wenig Munition. Das heißt also, man muss ja auch da gewisse Bestände aufbauen, die jetzt nicht reichen, um mal einen Tag durchzustehen, sondern wenn man sich die Zahlen mal anschaut, wie viele Artilleriegranaten werden jetzt aktuell da verschossen, wie viel haben wir überhaupt im Lager, das ist jetzt eine Diskussion für sich. Es gibt noch 1000 andere Sachen, die mir so durch den Kopf gehen. Da der einen oder anderen Frage bin ich gar nicht sicher, ob wir die offen diskutieren könnten, deshalb habe ich die alle nicht gestellt. Ich würde sagen, wir machen
den Freunden. Aber wir sind schon langsam am Ende. Ne?
Ja. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass ich sagen würde, das war erstmal großartig, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier mal Auskunft zu geben und erste Einblicke. Ich würde jetzt in Anführungsstrichen, ohne vorher das Einverständnis abzuklären, Folgendes machen. Wenn du, lieber Zuhörende, jetzt hier an der Stelle denkst, das war jetzt ganz spannend, da sind so ein paar Fragen aufgekommen, auf die hätte ich gerne Antwort. Da hätte ich gerne nochmal ein Feedback zu. Dann mach doch mal Folgendes, dann gehst du einfach auf LinkedIn oder auf Instagram oder gehst auf meine Webseite, schickst mir eine E-Mail oder halt eine Nachricht über Social Media und sagst, hey, pass auf, Interview fand ich gut oder fand ich nicht gut, aber die und die Fragestellung hätte ich gerne noch. Wenn da noch ein paar Fragen zusammenkommen, dann werde ich den Oberstleutnant einfach nochmal kontaktieren, fragen, und dann können wir da nochmal drauf eingehen, weil da kam tatsächlich Resonanz. Ansonsten nutzt vielleicht jetzt die Gelegenheit, noch schnell hier über die Shownotes den Link zu dem Veteranentag rauszusuchen, dich da entsprechend anzumelden. Guck vielleicht auch mal in deinem, vielleicht sogar überregionalen Umfeld nach Tag der offenen Tür der Bundeswehr, weil es teilweise auch echt spannend ist. Das ist nicht einfach nur so ein Ego-Thema, wo die sagen, hier, guck mal, wie geil unsere Panzer sind, sondern man kann da auch mal wirklich auch mal coole Gespräche mit Leuten führen, die auch tatsächlich echte Erfahrungen berichten können. Das ist das ist nicht einfach nur eine Marketingveranstaltung. Das ist ein Blick hinter die Kulissen, gerade für Menschen, die jetzt da noch gar keine Berührungspunkte hatten. Und deshalb, also ich würde jetzt an dieser Stelle von meiner Seite erstmal sagen, ganz herzlichen Dank, Herr Oberstleutnant, dass Sie Zeit hatten. Ich überlasse Ihnen aber das Schlusswort. Nutzen Sie diese Bühne, um auch gegebenenfalls eine eigene Botschaft, einen eigenen Appell oder auch einfach nur irgend noch ein Statement abzugeben. Sie haben jetzt das Schlusswort.
Okay, ja, vielen Dank erstmal, Herr Semmelroth, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich hier mal zu äußern. Hoffe natürlich, dass jetzt, also ne, Kritik ist ja immer gut und in die eine oder andere Richtung kann man das immer noch justieren. Hoffe, dass da ein bisschen was kommt und gern natürlich auch positiv. Ich würde nochmal zwei Dinge sagen wollen. Erstens nochmal herausstellen, dass die Lage tatsächlich ernst ist. Also wenn wir auf Russland schauen, Dann wird dort massiv hochgerüstet und unabhängig von diplomatischen Bemühungen müssen wir als Europa, als Deutschland tatsächlich verteidigungsfähig werden, um glaubhaft abschrecken zu können. Und das wird einen Preis haben, den sich vielleicht jetzt noch nicht jeder vorstellen kann, aber das gibt es einfach nicht zum Nulltarif. Da würde ich um Verständnis werben und eben auch verstehen, dass wir als Bundeswehr jetzt, dass es nicht ein Eigeninteresse ist, uns jetzt hier massiv auszustatten, sondern dass es um einen gesamtgesellschaftlichen Schutz geht, hier in Deutschland und im Rahmen der NATO. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass Sie haben es im Grunde am Ende schon gesagt, ab 15.06. ist Nationaler Veteranentag. Es haben jetzt schon wir nennen es Veteranenwochen begonnen. Es gibt erste Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Tage der offenen Türen, Straßenparaden oder eben das große Event in Berlin. Und ich würde einfach dazu aufrufen, doch gerne am 15.06. Da einfach hinzugehen. Hoffen natürlich, dass gutes Wetter ist. Und einfach, ich sag mal, sollten die vorhanden sein, so Ängste zu überwinden, Soldatinnen und Soldaten anzusprechen. Also es passiert mir tatsächlich hier in Berlin auch, gerade von Jüngeren, dass die mal mir zurufen, danke für Ihren Dienst. Das war ich ganz viele Jahre lang nicht gewohnt. Aber meiner Erfahrung nach werden sie, wenn sie so einen Satz jemandem zuwerfen, niemals einen blöden Blick oder einen Stinkefinger bekommen, sondern immer ein freundliches Lächeln oder ein Danke. Und das ist sehr, sehr viel wert. Das genügt vielen Soldatinnen und Soldaten schon, sich hier integrierter und gesellschaftlich eingebunden zu fühlen. Vielen Dank.